aus dem Rinzai Rocco. Ein Mönch fragte: Meister, woher kommt die Melodie, die du singst? Welcher Chan-Richtung folgst du? Der Meister sagte: Als ich bei Huang Po war, fragte ich ihn dreimal und wurde dreimal geschlagen. Der Mönch zögerte. Der Meister stieß einen Schrei aus, schlug ihn und sagte: Du kannst einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen. Ja, ihr könnt euch gerne bequem hinsetzen, wenn ihr wollt. Woher kommt die Melodie, die du singst? Eine sehr schöne Umschreibung für: Was hast du gelernt? Wo hast du gelernt? Was ist dein Zen? Was ist deine Tradition? Was ist deine Autorisierung? Welcher Chan-Richtung folgst du? Traditionell wird im Zen behauptet, dass Zen-Lehrer sich über eine lange Kette lückenlos bis zu Shakyamuni zurück verfolgen lassen. Ja. Mein Lehrer hat wieder einen Lehrer, der hat wieder einen Lehrer und so weiter und so fort. Und wenn man immer weitergeht mit dieser Lehrerkette, dann landet man bei Shakyamuni Buddha vor ungefähr 2500 Jahren. Das ist das Herzstück der Zen-Überlieferung, die geschichtliche Darstellung, die Autorisierung. Das heißt, letztendlich behaupten Zen-Lehrer immer, wenn jemand sie fragt, mit welchem Recht behauptest du das, was du da behauptest, woher weißt du das, sagen sie: Ich führe mich auf diese Kette zurück. Ich bin ein Kettenglied dieser langen Entwicklung nach Shakyamuni Buddha und ich bin mit dem Fest verbunden über diese Kette. Ist vielleicht ziemlich lang, die Kette, aber wir sind verbunden. Also habe ich damit implizit die Autorität des Buddha. Ich bin Buddha. Das gibt es nicht nur im Buddhismus. Das gibt es nicht nur im Zen. Im Buddhismus gibt es auch andere Patriarchenlinien, zum Beispiel im Vajrayana. Und wenn man den Bischof von Rom, den Stellvertreter Gottes auf Erden nennt, ist das genau der gleiche Mechanismus. Genau das Gleiche. Das heißt aber letztendlich, dass ich meine Autorität, warum ich etwas über Zen sagen darf, nicht aus mir selbst beziehe, sondern von außen. Letztendlich bedeutet es, das, was ich erkenne, das, was ich erfahre, das, was ich bin, reicht nicht. Sondern ich bekomme meinen Wert, ich bekomme meine Autorität von jemand von außen. Jetzt haben wir hier keinen Buddha sitzen, also wir haben zumindest da oben ein Manjushri stehen. Etwas, was wir im Außen betrachten können. Legendäre Gestalten, die über Jahrhunderte und Jahrtausende immer weiter ausgeschmückt wurden mit ihren Eigenschaften. Auf jeden Fall übernatürliche Kräfte, übermenschliche Fähigkeiten. Und das sind die Sachen, die uns mit Glauben erfüllen sollen. Die den Vertrauensaspekt des Buddhismus ausmachen. Dass ich halt Vorbilder habe, an denen ich mich orientieren kann. Also hier Manjushri, ansonsten immer diese schönen Buddha-Statuen, auch wenn die jetzt ein bisschen an Autorität verloren haben, dadurch, dass Buddhas eben auch gerne in Baumärkten und Friseurgeschäften dargeboten werden, als Wellness-Ikonen oder als Gartenschmuck. Trotzdem ist es immer noch so, wenn man eine Buddha-Statue sieht, dann bedeutet das für ganz viele Buddhisten, das ist etwas, vor dem sie sich verbeugen, das ist etwas, was weit über ihnen steht und auf das sie sich beziehen können, zu dem sie sich irgendwie in Beziehung setzen können, aber was von ihnen selbst wesensmäßig getrennt ist. Das wiederum ist genauso, wie die meisten Christen mit Gott umgehen. Also ich kann zu Gott eine Beziehung eingehen irgendwie, hier ich, da Gott, und ich kann ihn anbeten und um seine Gnade bitten und vielleicht bekomme ich die, vielleicht nicht. Weil Gott gut ist, wird man sie wahrscheinlich irgendwann kriegen. Verdienen kann man sich das aber wieder nicht. Aber das Wesen dieser Beziehung ist halt totale Trennung. So etwas, was manche Mystiker sagen, wie Meister Eckhart oder so, Gott und ich sind eins oder sowas, wie auch immer er das genau formuliert hat, das ist für normale Christen undenkbar. Das geht nicht. Davon bin ich weit getrennt. Wenn also dieser Mönch Rinzai fragt, Linchi fragt, welcher Chan-Richtung folgst du, fragt er eigentlich nach seiner Autorität. Wenn du hier auftrittst und über Buddhismus redest, dann sag mir doch bitte, zeig mir mal deinen Stempel, zeig mir deinen Zettel, zeig mir dein Siegel. Tatsächlich gibt es so etwas. Wenn man Lehrer wird, wenn der eigene Lehrer einen zum Lehrer ernennt, dann bekommt man eine Urkunde mit einem Stempel drauf. Und es gab auch eine Zeit lang, als Zen angeblich von Indien nach China kam, in Wirklichkeit eigentlich als Zen entstand, denn das, was wir Zen nennen, gab es eigentlich nur in China. Das ist erst da entstanden, auch wenn es sicherlich indische Vorläufer gab. Das wurde tatsächlich so überliefert. Man hatte den legendären ersten Patriarchen, Bodhidharma, und Leute, die nach Bodhidharmas weggehen, auftraten, brauchten eine Autorisierung, damit man ihnen glaubte, dass sie das Recht haben, über Zen zu reden. Und zu diesem Zweck wurde dann der Mantel und die Schale weitergegeben. Davon handelt die Geschichte vom sechsten Patriarchen. Dass es dann nach 6 Generationen zu Streit kommt um diese Zeichen der Überlieferung. Reliquien, auch aus anderen Religionen bekannt. Eine meiner Lieblingsszenen im Namen der Rose. Atson und sein Meister besuchen die Reliquien des Benediktinerklosters und finden da einen Splitter vom Holz des Kreuzes Christi gezeigt. Und Atson, der junge Lehrling, ist total ergriffen und beeindruckt von diesem authentischen, echten Zeugnis christlicher Geschichte, fühlt sich davon tief beeindruckt. Und sein etwas zynischer Meister sagt nur dazu, wenn all die Stücke Holz vom Kreuz Jesu, die er in seinem Leben gesehen hat, echt wären, dann hätte man den Heiland nicht nur auf ein Kreuz genagelt, sondern auf einen ganzen Wald. Aber der Mechanismus ist der gleiche. Man nimmt irgendwelche Gegenstände, ganz konkrete Gegenstände, um damit etwas, was eigentlich nicht greifbar ist, mit Autorität zu versehen und anfassbar zu machen. Den Heiligen Geist können Christen nicht anfassen. Jesus Christus, der für sie gestorben ist, können die Christen nicht anfassen. Deswegen gibt man ihnen etwas oder gab man ihnen etwas, was sie anfassen konnte, ganz konkret, was totale Wirklichkeit hat. Ein Splitter vom Stück Holz oder im Zen die Schale und das Gewand. Schale und das Gewand, das ist der Beweis für die Echtheit der spirituellen Überlieferung. Beim sechsten Patriarchen, wie gesagt, fing es dann schon an, dass man sich darüber die Köpfe einschlug, weil der diese Zeichen gekriegt hatte, aus Sicht der anderen Mönche unwürdig war. Kam aus der falschen Gegend von China, konnte nicht mal lesen und schreiben. Und das war für die meisten gelehrten Buddhisten, die in diesem Kloster waren, absolut inakzeptabel, dass so jemand jetzt der Nachfolger und Träger, Überlieferer des Herzens der buddhistischen Lehre werden sollte. Unabhängig davon, dass ihr Meister, der Meister dieses Klosters, ihm anscheinend diese Reliquien gegeben hat. Wahrscheinlich haben sie gedacht, der Alte ist ein bisschen verwirrt geworden. Ja, jetzt mit 80 wird er schon ein bisschen merkwürdig. Und jetzt hat er diesen komischen jungen Typen da kennengelernt und hat irgendwie seinen Narren an ihn gefressen und gibt ihm einfach alles. Ich habe hier 30 Jahre im Kloster verbracht und den Weg gesucht. Und unser erster Mönch, Shen Xiu, das ist eigentlich der, der es werden sollte. Und dann kommt jetzt irgendwie dieser komische Mensch aus der falschen Gegend von China, ein Holzfäller. Und weil der Alte einen Narren an ihn gefressen hat, kriegt er auf einmal die Reliquien und soll den Dharma übertragen. Daraufhin kommt es auf jeden Fall zum Streit um diese Reliquien. Der sechste Patriarch muss fliehen. Ist dann auch wieder als Geschichte in den Koans. Und diese Geschichte wird auch gerne erzählt. Bis heute. Weil sie eben auch zu dieser Autorität und zu dieser Linie zurück zum Buddha gehört. Was verschwiegen wird, ist, obwohl das da auch vollkommen klar drin steht, dass der sechste Patriarch genau wegen dieser Geschichte gesagt hat, mit dem Scheiß sollten wir aufhören. Wir sollten kein Patriarchat mehr weitergeben. Und diesen Streit um Gewänder und Schalen, damit sollte es ein Ende sein. Das ist wertlos. Wenn Leute sich an solchem Schwachsinn festhalten, dann führt es letztlich dazu, dass wir unsere Verantwortung für unseren Weg aufgeben und an jemand anders delegieren. Denn das ist eigentlich das, wovon diese Geschichte handelt. Der 6. Patriarch kommt in das Kloster des 5. Patriarchs und der macht ein Preisausschreiben. Und bei dem Preisausschreiben geht es darum, wer mir das Gedicht schreibt, das beweist, dass er Zen verstanden hat, den mache ich zu meinem Nachfolger. Und von den 500 Leuten, die im Kloster leben, traut sich ein einziger, der Obermönch, ein Gedicht zu schreiben, aber auch der traut sich nicht so richtig. Weil er sich nicht richtig traut, schreibt er dieses Gedicht nachts irgendwo an eine Wand. Mit dem Hintergedanken, wird auch sehr schön beschrieben, dass er einfach denkt, wenn es gut ist, bekenne ich mich dazu. Und wenn nicht, ist es nicht so schlimm, weil dann weiß keiner, dass ich das war. Also er vertraut sich selbst nicht. Und ist der Einzige überhaupt von den 500 Schülern dieses Meisters, die bereit sind, selbst herauszufinden, worum es bei Zen geht, nicht nur das herauszufinden, sondern dem auch Ausdruck zu verleihen. Alle anderen trauen sich nicht. Alle anderen bis auf den Holzfäller. Der Holzfäller sieht halt dieses Gedicht, kann nicht lesen. Und fragt aber, was da steht. Und jemand liest ihm das vor. Und der Holzfäller, der nicht lesen kann, sagt, nee, das ist falsch. Schreib mal das daneben. Und diktiert jemand ein anderes Gedicht. Und ja, wir kennen beide Gedichte. Ich gehe jetzt gar nicht darauf ein, was da drin steht. Das Entscheidende ist, aufgrund dieses Gedichtes erkennt der 5. Patriarch ihn an, als jemand, der Zen verstanden hat. Der Inhalt des Gedichtes ist eigentlich nebensächlich. Entscheidend ist, dass dieser Holzfäller, der nichts über Buddhismus weiß, theoretisch, den Mut aufbringt, als Ungebildeter, gerade frisch ins Kloster gekommen, ne, neben das gepriesene Gedicht des ersten Mönches, sein Gedicht hinzuschreiben, was seine Erkenntnis ausdrückt. Und überhaupt keinen Zweifel hat, obwohl das doof ist, selbst zu schreiben, sagt er trotzdem, schreibt das hin. Darum geht's. Und die Tatsache, sein eigenes Erleben, wie die anderen Schüler umgegangen sind mit dieser Situation, dass es so etwas gibt wie Dharma-Übertragung, dass jemand sich lückenlos auf den Buddha zurückführen kann und mit der Stimme, mit der Zunge, mit dem Geist Buddhas spricht, vermeintlich. Und ich selbst das nicht tue. Und dass nur jemand das darf, der mit den entsprechenden Utensilien ausgestattet ist, mit der Schale und der Robe und ein Siegel und einen Stempel hat, hat dazu geführt, dass alle diese Leute in diesem Kloster ihre Verantwortung dafür, den Weg des Buddha zu erkennen und den Weg des Buddha auszudrücken, und zwar auf ihre eigene Art und Weise, dass sie das einfach verweigert haben. Sie haben sich damit nicht beschäftigt. einfach da rumgesessen, weil es da ja den Papst gab, den Stellvertreter Buddhas auf Erden. Und wenn man lange genug da sitzt, dann kriegt man da schon was mit. Und wenn man lang genug zuhört, kriegt man gutes Karma. Wenn man das alles schön mitmacht, dann bleibt sicherlich auch irgendwas hängen. Und dann wird man irgendwann auch schon die Befreiung finden. Und wenn man ganz viel Zeit daran investiert hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit immer größer. Es ist ein interessantes Phänomen bei spirituellen Gemeinschaften und Institutionen. Es gibt ähnliche Dinge in amerikanischen Sanghas, wo irgendwelche Lehrer sich, sagen wir mal so, merkwürdig benommen haben. Ich gehe jetzt nicht drauf ein, wer es war, aber wo dann Leute versucht haben herauszufinden, wie es geschehen konnte, dass diese Gemeinschaft diesen Menschen Jahrzehnte getragen hat in seinem Fehlverhalten, was ganz offensichtlich Fehlverhalten war. Muss man nicht drüber streiten. Und haben halt Leute interviewt, wie es kommt. Warum habt ihr nie was gemacht? Warum habt ihr nichts gesagt? Das habt ihr doch alle gesehen, das war doch offensichtlich. Und in der Tat, es war kein Geheimnis. Es war vollkommen offensichtlich, was da passiert war. Und es waren letztendlich zwei Sachen, die sie daran gehindert haben, dagegen etwas zu tun. Und das eine war, der Betreffende war der offizielle Dharma-Nachfolger eines japanischen Meisters. Und das allein war schon ein Argument, was sehr schwerwiegend war. Er ist nun mal der Dharma-Nachfolger. Und der wird sich schon was dabei gedacht haben. Und ich kann es vielleicht gerade nicht sehen, was da los ist. Aber das wird schon richtig sein. Und vielleicht ist es auch einfach so, dass dieses etwas, nennen wir es mal freundlich, exzentrische Verhalten eigentlich nur dazu da ist, um mir eine Lehre zu sein. Das zeigt mir ja eigentlich, wie ich an irgendwelchen Vorstellungen hafte, wie Dinge zu sein hätten. Und dieser Mensch mit seinem exzentrischen Verhalten wurde vielleicht gerade deshalb ausgewählt, um mich mit meinen Anhaftungen diesbezüglich zu konfrontieren. Das war der eine Grund. Und der andere Grund war, die Leute, die da saßen, hatten teilweise, hat er ausgerechnet, der Mensch, der das Buch darüber geschrieben hat, 2000 Runden, 10.000 Runden sitzen da verbracht. Ein ganz großes emotionales Investment. Jahrelang in diesem Kloster verbracht, in dieser Struktur. Auch mit dem Hintergedanken, dass sie irgendwann auch mal dahin kommen, in dieser Struktur. Und das ist, dass man das halt einfach abwarten muss. Und wenn ich jetzt einfach gehe, oder wenn ich sage, Moment, es stimmt etwas nicht mit dieser Übertragung bei Nummer 1, dann bedeutet es letztendlich auch, wenn ich jetzt Nummer 2 werde, ist das auch nicht mehr besonders viel wert. Dann säge ich den Ast, auf dem ich selbst sitze. Dass diese beiden Gründe, ein dritter Grund, den wir vielleicht auch aus der Kirche kennen, ist, wir wollen die Lehre und die Praxis schützen und verhindern, dass ein schlechtes Licht darauf fällt. Weil unterm Strich ist das für die Leute ja schon gut. Und wenn es solche Ausreißer gibt, dann bedeutet das ja nicht, dass die ganze Sache in Bausch und Bogen falsch ist, sondern es sind einfach Details. Und damit sollten wir Leute nicht verunsichern, die auf der Suche sind auf einem spirituellen Weg. Das waren die Gründe. Bis auf den letzten, die ersten beiden, gab es offensichtlich schon beim sechsten Patriarchen. Das heißt, der Glauben daran, dass es irgendeine spirituelle Autorität gibt, an die ich einfach nur glauben kann, die ich selbst nicht hinterfragen kann, quasi überweltlich ist, hat dazu geführt, dass die Mönche im Kloster des fünften Patriarchen ihre Verantwortung aufgegeben haben und letztendlich gedacht haben, sie könnten den Weg des Buddha passiv gehen, mitgehen. Mahayana. Also man sitzt auf einem Floß, man anders lenkt und ich muss einfach nur mit drauf sein. So funktionieren ganz viele Mahayana-Wege. Man eigentlich denkt, man sorgt für gutes Karma, dann landet man nach diesem Leben in einem Buddha-Land. Das Buddha-Land hat ein Spezial-Buddha, der früher mal ein Bodhisattva war, geschaffen. Und sobald man in diesem Buddha-Land ist, stimmt man automatisch mit. Das ist natürlich eine sehr nachvollziehbare Vorstellung, dass wir uns das immer gerne vorstellen, dass wir irgendwo sein könnten und wo wir einfach nur mitmachen müssen und dann wird es automatisch schon alles richtig. Das ist der Anziehungspunkt ganz vieler menschlicher Gemeinschaften, nicht nur religiöser, spiritueller, natürlich auch politischer, Pfadfinder, was auch immer. Du kannst einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen. Das ist das Besondere an Rinzais Antwort. Rinzai Lenshi sagt ihm nicht. Guck mal hier, hab ich von meinem Meister gekriegt. Mein Dharma-Name. Ich bin in der Liste nach dem Buddha Nummer 78, 87, was auch immer. Sondern er verzichtet darauf. Zum Beispiel üblich, vielleicht noch als Detail, bei bestimmten Zeremonien wird in Japan die Patriarchenlinie runterrezitiert. Fängt an bei den sieben Buddhas vor unserem Zeitalter, vorgeschichtliche Buddhas. Dann kommen Shakyamuni, dann Kashyapa und so weiter und so fort. Und so macht man dann weiter, bis man beim eigenen Lehrer angekommen ist, um diese Autorität zu betonen. Nenji Rinzai verzichtet auf diese Autorität. Er sagt nicht, ich entstamme einer ungebrochenen Tradition von Dharma-Nachfolgern, sondern er sagt einfach, das, was du da eigentlich suchst, das gibt es gar nicht. Du kannst keinen Pfahl in den leeren Himmel hauen. Hier in den Boden auch nicht. Das, was du suchst, gibt es nicht. Wenn wir solche Dinge benutzen, wie Lehrer, Schüler, Buddhas, Patriarchen, Bodhisattvas, dann ist es sehr wichtig, dass wir verstehen, dass es hilfreiche Mittel sind, dass die für uns da sind, damit wir sie benutzen können, damit wir sie benutzen können, damit sie uns in unserer Übung unterstützen können. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht allein hier sitze, dass ich das alles nicht erfinden musste, dass ich nicht jeden einzelnen Millimeter des buddhistischen Weges selbst erfinden muss, dann ist das erleichternd. Wenn ich das Gefühl habe, hinter mir werden noch viele diesen Weg gehen, vor mir sind viele diesen Weg gegangen, dann erfüllt mich das mit Vertrauen, dass es möglich ist, diesen Weg zu gehen. Dafür ist es nützlich, dafür ist es hilfreich, dafür ist es gemacht. Wenn ich daraus mache, das ist eine äußere Abhängigkeit, etwas, was mir Ermächtigung gibt, was ich woanders nicht bekommen kann, dann pervertiere ich eigentlich die Lehre des Buddha. Der Buddha hat genau das Gegenteil gesagt. Der Buddha hat genau gesagt, hört nicht auf Autoritäten, hört auch nicht auf mich, hört nicht auf mich. Hört nicht auf mich in dem Sinne, nicht, dass er gesagt hat, hört auf niemand, sondern hört euch gut an, was Leute euch erzählen und prüft für euch selbst, ob es stimmt. Prüft für euch selbst, ob es stimmt. Und wenn ihr bei euch selbst erkennt, dass es stimmig, richtig ist, dann tut es. Und wenn es anders ist, dann tut es nicht. Und bei der entsprechenden Lehrrede an die Kalama, auch interessant, geht er ausdrücklich darauf ein, dass man sich auch nicht von Argumentationen überzeugen lassen soll. Auch nicht, weil es logisch klingt. Sondern er rät, praktiziere das, was dir diese Leute empfehlen oder was ich empfehle und prüfe für dich selbst, ob es funktioniert. Der buddhistische Weg funktioniert nicht, solange ich die Vorstellung habe, dass das der Weg des Buddha ist, des Shakyamuni Buddha vor 2500 Jahren. Und dass dieser Shakyamuni Buddha jemand anders ist als ich. Dann wird es immer ein Außenweg bleiben. Und dann werde ich mich immer zu einem anderen Punkt, zu einem anderen Bezugspunkt orientieren, der von mir getrennt ist. Dann werde ich immer sagen, hier bin ich. Und wie setze ich das jetzt in Beziehung zu dem, was Shakyamuni Buddha vor 2500 Jahren gesagt hat? Das waren ja andere Lebensumstände. Dann kann ich zum Beispiel nie die Frage beantworten, wie würde Shakyamuni Buddha mit Umweltvernichtung umgehen? Klimawandel. Engagierter Buddhismus ist ja angesagt heutzutage, mittlerweile, gibt es noch gar nicht so lange, ungefähr 50 Jahre, 60 Jahre. Und vorher gab es überhaupt nicht. Und ganz einfach deshalb, weil es auch in der buddhistischen Tradition stark verankert war, früher war alles besser. Je weiter du zurückguckst, desto echter ist die Lehre. Zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Zen-Geschichte. Bei jeder Gelegenheit wird erzählt, dass die heutigen Menschen leider unfähig sind, wirklich Erkenntnis zu erlangen. Wohingegen früher, da haben wir es ganz einfach erkannt, jemand den Finger geschnipst und jemand hat verstanden. Aber die heutigen Menschen sind leider so gierig, abgelenkt und was weiß ich. Und deswegen musste man diese komplizierten Koan-Systeme erfinden, weil früher einfach alles besser war. Früher war alles besser und Shakyamuni Buddha hat sich nie zu Atomkrieg ausgelassen, zu Umweltverschmutzung. Gab's nicht. Also wenn man engagierten Buddhismus macht, dann kann man sich nicht auf die niedergeschriebene Tradition berufen. Es wird immer wieder versucht, es ist irgendwie ein bisschen süß, weil es nicht passt. Shakyamunis Weltbild, wenn man wirklich in dieser geschichtlichen Sicht bleiben will, passt überhaupt nicht zu unserer Wahrnehmung. Es war keine globalisierte Welt und es war keine Welt, wie wir sie heutzutage wahrnehmen. Für Shakyamuni, übrigens auch für Jesus, war die Welt zyklisch. Es war immer das Gleiche, eine ewige Wiederkunft desgleichen. Ein Gefühl von fortschreitender Geschichte hatten die gar nicht. Sie hatten auch ein relativ schwach ausgebildetes Gefühl dafür, was Gesellschaft ist. Sowohl Jesus als auch Shakyamuni, wenn man sich die Schriften anguckt, sind aus heutiger Sicht asoziale, muss man einfach so sagen. Sie haben einfach knallhart gesagt, ja, lass deine Familie im Stich. Scheiß drauf. Hier, die Lehre, das ist dein Vater und deine Mutter. Ist mir doch egal, was mit deinen Kindern passiert. Sie haben ihr eigenes Karma. Wir werden schon sehen, was mit dem passiert. Das ist natürlich asozial. Das kann man nicht bringen, eigentlich. Aber damals war das okay. Und deswegen ist es eben schon sehr hinterfragbar, zu versuchen, alles, was man heutzutage sieht, auf der Grundlage dieser Maßstäbe von damals festlegen zu wollen. Das ist so eine wirre Konstruktion. Man versucht quasi, ja, die Welt mit einem Maßstab zu vermessen, aus einer Zeit, als es noch gar keine Maßstäbe gab. Es gab nicht mal ein metrisches System, es gab kein Geld. Das heißt, auch wenn wir natürlich Grundideen aus diesen alten Lehren übernehmen können, beziehungsweise wenn es auch einen Kern gibt, der unverändert weiterlebt, gibt es ganz viel, was wir nicht finden in alten Schriften. Und das ist letztlich der Grund, warum man in richtiger Weise diese Geschichte von der Überlieferung verwenden kann. Diese Überlieferung, die auf den Buddha zurückführt. Weil sie eigentlich eben nicht darstellt, dass es die ganze Zeit dasselbe gewesen ist, sondern dass die Welt sich verändert hat und die Lehre sich mit verändert hat. Die Art, wie die Lehre praktiziert wurde, hat sich immer verändert. Jedes Mal, wenn die Lehre der Dharma von einem Lehrer auf einen Schüler weitergegeben wurde, wurde sie etwas anders. Hat sich etwas den Umständen angepasst, der Erkenntnis angepasst, die dann dran war. Im Zen sagt man, wenn du die Erkenntnis deines Lehrers nicht übertrittst, dann nimmst du deine Übertragung die Hälfte ihres Wertes. Und wenn man sich anguckt, wie viel Respekt man gerade in dieser Tradition vor Eltern, spirituellen Eltern und Lehrern hat, dann denkt man natürlich, das ist eine sehr überhebliche Sicht. Wie soll ich das denn schaffen? Besser werden als mein Lehrer. Aber besser werden als mein Lehrer heißt eigentlich nicht besser als er zu seiner Zeit in seinen Umständen, sondern es bedeutet zu lernen, den Dharma, den buddhistischen Weg der eigenen Welt, der eigenen Wirklichkeit, der eigenen Zeit anzupassen, den eigenen Umständen, ihn selbst zu leben. Tja, was ist die Richtschnur dafür, wenn ich einen Pfahl nicht in den leeren Himmel rammen kann? Gibt es überhaupt irgendetwas, woran wir erkennen können, ob wir auf dem richtigen Weg sind oder nicht? Eine fest kodierte Lehre, an die wir uns immer halten können, ist schon immer hinterfragbar gewesen. Aber das, was nach wie vor ein Kern der Lehre des Buddha ist, können wir trotzdem weiter verwenden. Und das bedeutet einfach, Vertrauen darin zu haben, dass du es selbst erkennen kannst. An den Buddha glauben bedeutet eigentlich daran glauben, dass man sich selbst vertrauen kann. Buddhismus funktioniert tatsächlich nur mit Glauben. Es ist eine Glaubensreligion, auch wenn das oft anders dargestellt wird. ist keine reine Erkenntnisreligion. Aber das Glaubenselement besteht letztendlich darin, dass man Glauben, dass man Vertrauen darin hat, dass es jedem Menschen und insbesondere mir möglich ist, aus eigener Kraft zu erkennen, was richtig und was falsch ist, was heilsam ist für mich, was mich frei macht und was nicht. Und dieses Vertrauen in mich selbst muss ich natürlich erstmal entwickeln, aber es ist absolut unabdingbar, wenn man den Weg des Buddha gehen will, dass einem das immer klarer wird. Der Weg des Buddha ist nicht der Weg von Shakyamuni vor 2500 Jahren, sondern der Weg ist der Weg, den ich persönlich selbst gehe. Mit jedem einzelnen Schritt. Und zwar nicht dann, wenn ich irgendwelche äußeren spirituellen Praktiken vollführe, sondern wenn ich an der Ampel stehe und es rot ist und ich stehen bleibe oder rübergehe. Das ist der Weg des Buddha. Ja, das Session ist gleich zu Ende. Man lässt uns wieder unter freie Menschen und es besteht die Möglichkeit, dass wir wieder Ampeln begegnen und entscheiden müssen, ob wir bei Rot gehen oder fahren oder nicht. Findet heraus, was richtig ist. Vielen Dank.